Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst heute feiern können. Reformationsgottesdienst. Es ist gewissermaßen der Sabbat vor dem Reformationstag. Ich weiß nicht, was für ein Wochentag dieser 31. Oktober damals war. 1517 hätte nachschauen können, weiß ich nicht. Vielleicht war es ja auch sogar ein Sabbat. Wer weiß das schon. Auf jeden Fall hat Luther damals diese Thesen an die Wand genagelt, die etwas ausgelöst haben, was Auswirkungen hat bis heute. Aber erst einmal möchte ich etwas ganz anderes mit euch besprechen. Und zwar eine ganz andere Frage, hat scheinbar erstmal gar nichts mit Reformation zu tun. Erste-Hilfe-Kurs, erste Frage. Woran erkenne ich, ob jemand lebt oder nicht? Ihr dürft jetzt antworten.
Atem.
Atmen ist sehr gut. Atem und Herzschlag. Das ist das, wie wir das normalerweise testen, ob jemand lebt. Oder wenn man es noch, sagen wir mal, abstrakter formulieren will, Stoffwechsel. Ja, also man füllt oben Luft rein und irgendwo muss auch Energie rein mit Nahrung oder so etwas. Das wird irgendwie verarbeitet im Körper, rauskommt, Abgas, und Energie, also Denkleistung, Handeln, was auch immer. Das ist erst einmal Leben. Allerdings, wenn wir es so verkürzt darstellen, dann gibt es keinen großen Unterschied dazu. Denn so eine Maschine, da füllen wir auch irgendwie Luft rein und einen Brennstoff und dann verbrennt das da drin und rauskommt Abgas und Energie. Lebt die Maschine? Nicht wirklich. Obwohl doch beide, ich sag mal, etwas verstoffwechseln. Also scheint Leben, das, was das Leben ausmacht, im Vergleich zu einer toten Materie, da scheint noch was anderes zu passieren. Etwas Geheimnisvolleres. Ich will jetzt nicht philosophisch werden, sondern tatsächlich noch auf dieser biologischen Ebene bleiben. Was unterscheidet einen lebendigen Körper, einen Organismus von einer Maschine? Eine Maschine läuft und irgendwann ist sie kaputt und muss repariert werden. Ein lebendiger Organismus ist in einem beständigen Prozess der Erneuerung. Die Zellen, auch bei den Älteren, werden immer noch neue Zellen gebildet und andere Zellen sterben ab. Selbst im hohen Alter werden auch noch Gehirnzellen gebildet. Ja, keiner kann aus dem Programm des Lernens aussteigen. Ich weiß, es gibt, kann man bestimmt viel besser. Ich gebe hier so einiges medizinisches Fachpersonal. Ich werde mal dann nicht weiter denken in diese Richtung. Aber dieser Grundgedanke, dass das Leben davon geprägt wird, dass die Zellen sich immer wieder erneuern, den wollen wir einmal mitnehmen. Das Einzigartige am Körper ist diese beständige Erneuerung. Die Maschine ist irgendwann verbraucht und wenn sie nicht mehr repariert werden kann, wird sie verschrottet. Nicht nur der Mensch ist so ein lebendiger Organismus. In der Bibel wird die Gemeinde oder die Kirche genauso mit einem Leib, mit einem lebendigen Organismus verglichen. Das passiert an mehreren Stellen und ich möchte gerne mit euch Epheser Kapitel 4, Verse 15 und 16 lesen. Epheser 4, 15 und 16. Es ist verführerisch, wenn der Prediger den Text vorne anwirft. Schlagt mal ruhig selber auf, weil irgendwann kommen wieder andere Bilder und dann habt ihr den Text noch vor Augen. Epheser 4, die Verse 15 und 16. Und dort steht, ich lese nach der Hoffnung für alle Übersetzung: Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und jetzt kommt's, in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag und so wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Der lebendige Leib Christi, nicht die Mauer, nicht die Steine sind die Gemeinde, sondern ihr, seid die Zellen dieser Gemeinde. Christus ist das Zentrum der Kirche, das Haupt, auf das wir uns hin ausrichten, von dem aus alles miteinander verbunden ist, sagt Paulus. Und jeder von uns leistet seinen Beitrag zu diesem Leib Christi, im Bild gesprochen zum Stoffwechsel. Und auch dieser wachsende Leib lebt aus dieser beständigen Erneuerung der Zellen, wo immer wieder etwas Neues entsteht, neu gebildet wird, immer wieder Regeneration stattfindet. Und das ist vielleicht schon die Frage oder die Brücke, denn ihr fragt euch wahrscheinlich, was hat denn jetzt bitte schön der Leib mit Reformation zu tun? Wir wollen doch Reformationsgottesdienst feiern. Es geht um diese ständige Erneuerung. Noch ein ganz kleines bisschen Biologie. Jede Zelle, die wir haben, jede Zelle im ganzen Körper, enthält die sogenannte DNA. Das ist der Code des Lebens, der Bauplan. In jeder Zelle ist der Bauplan des ganzen Leibes drinne verankert. Paulus wusste natürlich, als er uns diesen Text geschrieben hat, noch nichts von diesen Details des Lebens. Aber ich bin mir sicher, wenn Paulus heute sagen würde, diesen Text schreiben würde, würde er sagen, Christus ist das Haupt, aber nicht nur das Haupt, sondern eigentlich ist Christus die DNA der Gemeinde. Der Bauplan, der Grund, das, was uns ausmacht, wovon der Code herkommt, wie Gemeinde gebaut wird. Und Christus ist in jedem von uns präsent, anwesend und erfüllt uns und führt uns nach seinem Plan. Dieser Bauplan ist letzten Endes Christus. Aber wie tut das? Wie ist dieser Bauplan für uns aufgeschrieben? Wie können wir ihn lesen als Zellen dieser Gemeinde, dieser Kirche? Und insofern könnten wir sagen, der Bauplan der Gemeinde wird in Christus Wirklichkeit und konkret, zum Beispiel in seinem Wort, in der Bibel. Und darin lesen wir von seiner Liebe zu uns, der Gnade, die uns antreibt, die Quelle ist für all das, was wir tun wollen. Und unsere Antwort auf sein Wort und auf seine Liebe, auf seine Gnade, das ist der Glaube. Die Annahme von Jesus Christus als den für uns bestimmenden Plan, auf denjenigen, der für uns all das bewirkt hat. Und damit sind wir letzten Endes bei der DNA, bei diesen vierfachen Sola, auf diesen allein der Glaube, allein die Gnade, allein Christus. Wenn wir uns also über die Reformation Gedanken machen und uns daran erinnern, was hat denn eigentlich Luther damals, als er 1517 seine Thesen an die Wand genagelt, was hat er dort ausgelöst, dann hat er dort gewissermaßen die DNA der Kirche wiederentdeckt. Nicht ganz die 1517, denn in den Thesen ging es tatsächlich nur um den Ablasshandel, aber da ist ein Stein ins Rollen gebracht worden, der schließlich Luther zu diesen vier Sola gebracht hat. Die hat Luba vorhin schon mit uns einmal durchdacht und wir wollen noch einmal ganz kurz darauf schauen. Dieses vierfache Sola ist einmal dieses Solus Christus, allein Christus, Sola Scriptura, allein die Schrift, Sola Gratia, allein die Gnade, Sola Fide, allein der Glaube. Alles, was in der Gemeinde geschieht, alles, was unsere Kirche prägt, basiert darauf. Alles führt letztlich zu Christus. Und wenn es nicht zu Christus hinführt, hat es eigentlich bei uns nicht viel zu suchen. War damit die Reformation abgeschlossen? Luther hat diesen Kerngedanken entwickelt, aber dieses allein die Schrift, allein der Glaube, Wir stellen fest, das ist kein gottgegebener Zustand. Das ist nicht etwas, was man einmal entdeckt und das dann für alle Zeiten so bleibt. Dann wäre die Kirche nie so weit abgeglitten, dass ein Luther nötig geworden wäre. Sondern es dränge sich immer wieder unsere menschlichen Wünsche, Ängste, Bedürfnisse, Nöte mit ein. Es werden gute Ideen zu leeren Traditionen. Macht und Angst schummeln sich in jede Gemeinde, in jede Kirche irgendwo mit hinein. Und so muss gewissermaßen das, was Luther damals entdeckt hat, die DNA der Gemeinde, immer wieder neu entdeckt werden, immer wieder neu hervorgebracht, erworben, ich sag mal, errungen werden. Ist das Erbe Luthers die Reformation, eine reformierte oder, und jetzt kommt eine kleine sprachliche Spezialität, eine reformierende Kirche? Also die reformierte Kirche im Sinne von, wir haben sie einmal reformiert, das muss reichen, oder eine Kirche, die sich permanent reformiert. Oder wie man es in der schönen Sprache der Kirche formulieren kann, in Latein, Ecclesia semper reformanda. Ich habe vorhin schon in dem Jugendgesprächskreis angekündigt, wir machen ein bisschen Lateinunterricht heute. Karl Barth prägte diese These. Karl Barth ist ein bedeutender Theologe des 20. Jahrhunderts aus der reformierten Kirche. Und dieser Satz besagt genau das, was ich darunter in Deutsch geschrieben habe. Die Kirche, die Gemeinde muss sich beständig reformieren. Dieser Satz wird von manchen Leuten Augustinus zugeschrieben. Der hat auch von Reformation schon gesprochen, Augustinus, einer der Kirchenväter. Aber das entspricht nicht den Tatsachen. Und Historiker sagen, in dem Barth, also dieser moderne Theologe, diesen Satz formuliert, trifft er eigentlich das Anliegen und das Verständnis von Reformation, wie Luther es hatte, auf den Punkt. Die Kirche muss sich beständig reformieren. So wie der Leib, der Körper, der lebende Leib beständig seine Zellen erneuern muss, wenn dieser Prozess aufhört, stirbt man ab und es bleibt nur totes Gewebe übrig. Nicht nur Stoffwechsel, nicht nur funktionieren, sondern eine beständige Erneuerung. Karl Barth, vielleicht noch zwei Sätze zu ihm, war einer der Theologen, die die sogenannte bekennende Kirche geprägt haben. Das heißt, den Teil der Christenheit, der im Dritten Reich, in der Zeit des Nationalsozialismus in unserem Land aufgestanden ist, Widerstand geleistet hat und gesagt hat, wir machen dort nicht mit. Und Karl Barth ist deswegen auch für uns ein großes Vorbild, denn leider war die Adventgemeinde in dieser Zeit nicht so standhaft wie die bekennende Kirche. Und er schreibt in Bezug auf die sogenannte Barmer Erklärung, das war dieses Bekenntnis, dass sie eben nicht mitmachen bei dem menschenverachtenden System der Nazis: Die freie Gnade Gottes bringt immer wieder frische Luft in die Kirche. Und weil sie Gnade ist, wird sie der Kirche auch einen neuen Weg zeigen und eröffnen. Nochmal etwas komplizierte Wörter. Subjekt dieser beständigen Reformation, also derjenige, der handelt, ist also die durch den Geist vermittelte Gnade Gottes. Objekt, also das, was verändert wird, ist die Kirche. Reformation, und darauf möchte ich eigentlich mit dieser langen Einleitung hin, ist also nicht nur ein historisches Ereignis. Reformation ist ein Kirchenverständnis, ein Gemeindeverständnis. Es ist eine Art und Weise, Gemeinde als lebendigen Organismus, als lebendigen Leib Christi zu verstehen. Indem wir uns auf die DNA, auf den Bauplan, den Gott selber in seine Gemeinde gelegt hat und den Luther entdeckt hat, immer wieder zu fokussieren und daraus zu leben. Kirche soll sich beständig selbst hinterfragen und erneuern. Das heißt, dass wir unsere Lehren, unsere Dogmen immer wieder neu durchdenken sollen. Das heißt ja nicht, dass wir immer zu anderen Ergebnissen kommen, aber dass wir uns nicht auf einen Status quo einfach nur zurückziehen und sagen, das war so und das wird so bleiben. Das ist kein Argument für einen lebendigen Leib. dass wir die Bibel immer wieder neu lesen. Auch wenn wir sie schon einmal durchgelesen haben, dann fangen wir vorne wieder an. Auch die Stellen, die wir schon so gut kennen, einmal neu lesen. Traditionen, die auch wir inzwischen haben, als solche identifizieren. Sie müssen nicht zwingend schlecht sein, aber nur weil sie Tradition sind, müssen sie nicht auch immer bleiben. Das heißt immer wieder neu denken. Oder wie es Lothar Treder vor ein paar Wochen hier an dieser Stelle gesagt hat, was hätte Luther uns ins Stammbuch geschrieben? Einen neuen Blick wagen. Das heißt letzten Endes nichts anderes als das Ecclesia Semper Reformanda. Die Kirche erneuert sich immer wieder. Für manchen bedeutet Reformation, also dieser Begriff, der wird verwendet, aber anders gefüllt, zurück zu den Wurzeln. Wir müssen wieder zum Ursprung zurück. Und eigentlich klingt das erstmal gut, denn Luther hat sich ja auch auf den Ursprung, auf die DNA berufen. Das ist ein Schlagwort, das auch durch unsere Kirche heutzutage führt. Aber die Frage ist, zurück zu welchen Wurzeln? Was wollen wir neu entdecken? Geht es, wenn wir mal an unsere Kirche denken, um die Ergebnisse und Erkenntnis unserer Pioniere oder um ihre Haltung und ihren Entdeckermut? Denn das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge. Immer wieder zurück zu den alten Ergebnissen und Erkenntnissen ist mehr so eine Art Renovierung. Mal wieder frisch anmalen. Aber die Dogmen und Traditionen, die wir gebildet haben, werden bekräftigt und nicht hinterfragt. Wenn wir diesen neuen Entdeckermut wieder für uns entdecken, wenn wir diese Glaubenshaltung, die unsere Pioniere hatten, haben, werden wir uns immer wieder neu auf das Wort einlassen. Überlegt einmal, wie Sie damals gedacht haben. Wenn die Menschen vor 150 Jahren gesagt hätten, wir müssen das wieder bekräftigen, was unsere Vorväter geglaubt haben, dann würden wir heute keinen Sabbat feiern. Wir hätten keine Gesundheitslehre entdeckt. Und wenn wir ein wenig später in unsere Kirchengeschichte hineinschauen, wenn um das Jahr 1888 unsere leitenden Geschwister nicht bereit gewesen wären, neu die Bibel zu lesen, hätten wir heute keine Heilsgewissheit. Im Bild gesprochen konzentrieren wir uns auf die alten Zellen der Vergangenheit oder auf das, was darin steckt, die DNA. Wenn immer nur an dem Alten festgehalten wird, dann sind wir wie eine Maschine. Die funktioniert, das läuft. Aber irgendwann fallen die Teile auseinander. Wir fahren die Maschine auf Verschleiß. Wir würden unsere Gemeinde auf Verschleiß fahren. Das hält eine Zeit. Im Körper gibt es so etwas auch. Fingernägel, Haare, die leben auch nicht mehr. Die halten auch noch eine Zeit, aber irgendwann werden sie abgeschnitten. Aber sie müssen nachwachsen, damit es sie noch gibt. Aber wenn es nur um die Erneuerung, um der Erneuerung willen geht, wenn es nicht darum geht, die DNA zu lesen, sondern einfach nur immer wieder Neues zu entdecken und irgendetwas anders zu machen, dann sind wir im Grunde nichts anderes als eine Krebszelle. Ungekontrolliertes Wachstum. Diese Zellen kümmern sich nämlich auch nicht um ihren Bauplan oder der ist in diesem Fall dann verändert. Und das ist nicht besser als das tote Gewebe. Ecclesia Semper Reformanda, die Gemeinde immer wieder neu zu reformieren, heißt, sich auf die DNA unserer Kirche zu konzentrieren. Auf die DNA, die in der Bibel zu finden ist. Auf allein Jesus, auf allein die Gnade, allein der Glaube, allein die Schrift. Dann gibt es keinen Stillstand und auch kein Krebsgewuchere. In dem Vers 15 haben wir gelesen, alles, was wir tun sollen, wächst, soll auf Christus hinwachsen. In allem zu Christus hinwachsen, der das Haupt der Gemeinde ist. Und letzten Endes möchte ich uns einladen, dass wir sagen, wo ruft uns denn Jesus heute neu? Allein Christus heißt eben nicht allein Timo oder allein wer auch immer. Es geht nicht darum, was ich gerade möchte, sondern was er will. Wenn es darum geht, wo bringe ich mich ein? Was habe ich zu tun? Wir haben heute über die Gerechtigkeit aus Gnade gesprochen. Aber wir bleiben doch nicht nur dort stehen, sondern wir wollen doch jetzt in der Gnade leben. Und Jesus hat doch einen Plan für uns als Gemeinde, für dich als Gläubigen. Wo ruft dich Jesus heute? Und bist du bereit, diesem Ruf zu folgen? Lebst du noch geistlich? Hörst und liest du seinen Ruf? Geistliche Erneuerung. Das heißt letzten Endes, aus dieser Gnade zu leben. Sola gratia ist nicht nur ein Lehrsatz, den wir abhaken, sondern das ist etwas, was meine Beziehung zu Gott prägt. Aus der Gnade und nicht aus irgendwelchen Formen herauszuleben oder dem Gesetz. Wer aus der Gnade lebt, lebt Gnade. Geht gnädig, liebevoll mit dem anderen um. Daran erkennt man das. An einer anderen Stelle sagt die Bibel, was der Mensch sät, das wird er ernten. Ja, das, was in uns hineingesät ist, woraus wir leben, das wird unweigerlich zutage treten. Und wenn wir aus der Gnade heraus leben, dann wird die Gnade auch unser Miteinander bestimmen. Hast du noch Hunger nach der Schrift? Allein die Schrift, Sola Scriptura? Wollen wir darauf lesen oder lesen wir bevorzugt Sekundärliteratur, die gut ist? Egal, ob es von Luther, von Ellen White oder von anderen Autoren ist. Aber die Grundlage ist die Schrift, die Heilige Schrift, die Bibel. Hast du noch Hunger danach, darin neu zu lesen und zu entdecken? Unsere Pioniere taten das. Die waren bereit, die Bibel zu lesen, und wenn sie etwas entdeckt haben, was neu war, was anders war, als sie es bislang verstanden hatten, dann haben sie versucht herauszufinden, was will Gott an dieser Stelle wirklich von mir? Und sie waren bereit, es zu tun. Faszinierend. Sind wir bereit, das auch zu tun? Meine Predigtzeit ist leider vorbei, aber eigentlich beginnt das dann, ne? Wir merken, das ist ein Prozess, da kann man nicht mal Reformationsgedenken machen, sondern dann muss man permanent reformieren. Ich gebe euch mal eine kleine Hausaufgabe mit. Lest mal bewusst die Texte im Neuen Testament, die sich mit dem Thema Gericht und Erlösung beschäftigen. Was ist der Maßstab dafür? Wonach urteilt Gott? Wie funktioniert das? Ein bisschen haben wir ja heute schon angefangen. Ein paar Texte habt ihr ja schon gelesen. Ich verrate euch was. Ihr werdet viele Textstellen finden, die handeln natürlich von dem Glauben an Jesus Christus allein. Und wenn es um die Praxis geht, geht es um Fürsorge, um Nächstenliebe, um die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Aber ihr werdet keinen einzigen Text finden, der sich mit Theologie befasst, wo es darum geht, hast du die richtige Erkenntnis? Diese Frage spielt im Gericht, in der Erlösung keine Rolle, außer die Erkenntnis, dass Jesus Christus unser Erlöser ist. Das heißt nicht, dass Dinge wie Sabbat oder andere Dinge bedeutungslos werden. Sie prägen und sie sind ein Geschenk an uns, aber sie sind nicht der Maßstab im Gericht. Sind wir bereit, uns damit auseinanderzusetzen? Neu zu denken? Das Problem ist, dass wir häufig Bibeltexte mit Filter lesen, mit unserem Erfahrungsschatz. Das ist nur so lange ein Problem, wie wir uns dessen nicht bewusst sind. Ein Bild. Wenn ich eine rote Brille aufsetze, ist alles irgendwie rotstichig. Das Problem ist, wir können ja unseren Erfahrungsschatz nicht ablegen. Wir können ja nicht das Gehirn speichern, das Programm auf Null setzen. Aber wir sollten uns wenigstens bewusst sein, dass wir eine rote Brille aufhaben. Und dass das, was mir rot erscheint, nicht zwingend rot sein muss. Wäre schon ein großer Schritt hin zu dieser Haltung, mit der unsere Pioniere damals die Bibel gelesen haben. Sola Scriptura bedeutet, möglichst ohne Filter zu lesen oder sich doch zumindest dieses Filters bewusst zu sein. Reformation ist also nicht nur ein historisches Ereignis. Es ist die Wiederentdeckung der DNA der Gemeinde. Allein die Schrift, allein der Glaube, allein die Gnade, allein Christus. Diese DNA lässt uns mit Christus verbunden sein und mit und zu ihm hin wachsen in beständiger Erneuerung. Oder, um es nochmal mit diesem schönen Satz von Karl Barth zu sagen, Ecclesia semper reformanda. Amen.